Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Und ich habe heute, oder wir haben heute, Matthias und ich haben heute den René Herzer zu Gast. Er ist ja Co-Founder von Basebox und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dass du uns jetzt ein bisschen abholst zu deiner Person und dich ein bisschen vorstellst.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin René, 53 Jahre alt, ich habe 3 Kinder, ich bin Montessori-Pädagogik-Fan, mag lange Wege wandern und schraube an Autos. Und ansonsten haben wir noch eine Firma gegründet, nämlich Basebox. Ja, das ist nicht meine erste Firma. Ich habe schon mal eine Internetagentur gegründet und die 20 Jahre lang aufgebaut. Und Ende 2019 an meine Partner dort verkauft.
Auch ein Hallo von mir, lieber René. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns sprichst. Ja, und du hast gerade gesagt, du hast gerade verraten, wie alt du bist und hast schon mal einen kurzen Ausblick gegeben, dass du ja schon gegründet hast. Wenn wir da auf deinen Weg und auf deine Reise, ne, deine berufliche Erfahrung zurückschauen, gibt es jetzt, bevor wir dann in die Lösung auch von Basebox reingehen, was war so die Intention, dann nochmal neu zu gründen und Basebox ins Leben zu rufen? Was war da so ein ausschlaggebender Moment? Gibt es den überhaupt?
Ja, den gibt's. Ja, wie eingangs gesagt, ich habe sehr lange eine Internetagentur gegründet und wir haben für große Marken im Kern Produkte verkauft. Flugtickets, Autos mit Stern, Sportschuhe mit Streifen, solche Sachen. Chemie. Es gab eigentlich nichts, was wir nicht verkauft haben, außer Dinge, die wir nicht verkaufen wollten. Drogen, Waffen etc. Und ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich habe 3 Kinder und irgendwann mir die Frage gestellt, wenn die mal so älter werden, fragen, Papa, womit verdienst du dein Geld und sollen wir das auch so machen, hatte ich keine gute Antwort. Und das brodelte dann ein paar Jahre. Und dann hatte ich als Mandat mit meiner alten Firma die Charité, dort das Digital Health Innovation Team. Und habe mit meinem jetzigen Co-Founder auch schon für die 4 Jahre lang gearbeitet und da einen starken Bezug bekommen zu dem, was eigentlich im Krankenhaus, Gesundheitswesen passiert, wie viel Wirkung da Dinge haben können, welche große Rolle die Digitalisierung einnimmt und wie viele Hürden da noch sind, dass die dann auch greift. Diese Gemengelage war, sagen wir mal, die Initialzündung.
Jetzt hast du gerade beschrieben, du bist ja quasi als Quereinsteiger jetzt zu dem Thema gekommen. Aber trotzdem, auch wenn du im Vorgespräch gesagt hast, du hast jetzt kein klassisches Startup gegründet in deiner vorigen Gründung. Du hast da sicherlich einige Sachen mitgenommen aus der Zeit, sowohl als Unternehmer als auch fachlich. Was hast du denn für deine jetzige Gründung da aus dieser Zeit mitnehmen können, vor allem?
3 Sachen. Es dauert alles viel länger, als man denkt, und dann nochmal so lange. Und es gibt irgendwie kein Gegenrezept. Dann das Aufbauen von 0 Mitarbeitern und auch vielleicht mit 0 Idee oder vielleicht einer Idee von der Idee, unglaublich dynamisch sich die ganze Zeit verändert und dass es wichtig ist, am Anfang so eine Art Vision Paper zu haben oder ein klares Ziel. Und Bezos sagt ja, be stubborn on the vision, stay flexible on the details. Das schaue ich mir immer wieder an und denke dran, wenn es wieder wirr wird. Und das Dritte ist auch geklaut. Ich glaube, es war auch Bezos. People, Product, Profit in der Reihenfolge, nicht andersrum.
Jetzt haben wir oder hast du uns ja einen super Überblick gegeben und auch einen Einblick zu deiner Person. Lass uns jetzt mal rüberschwenken zu Basebox. Du hast ja gesagt, du hättest mit der, oder ihr habt mit der Charité gearbeitet. Wir haben mit einem der renommiertesten Häusern, sage ich mal, in Deutschland, mit einem sehr großen Ruf. Und du hast, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, mit Kindern im Hintergrund auch gesagt, okay, mit was möchtest du denn dein Geld verdienen? Vielleicht sind es auch Lösungen, Ideen, die dir nachher helfen, wenn du selber mal sowas brauchst. Ne? Deswegen gib jetzt uns mal einen Einblick, was macht ihr bei Basebox und was ist eure Mission dahinter?
Wir bauen ein sicheres KI-Management-System. Und das löst drei Probleme. Die nahtlose Integration in die Bestandssysteme, die in Krankenhäusern und sonstigen Gesundheitseinrichtungen ja extrem heterogen sein können. Es löst die Sicherheitsanforderungen, die ja viele Bereiche umfassen, Datensicherheit als hervorzuhebendes Thema, aber natürlich auch Datenschutz, das ja ein bisschen abweicht, dann das ganze Thema, ist es hackbar, also Zugriff, Härtung. Und dann, und da haben wir einiges gebaut, was das unterstützt, können wir später drüber reden, und dann auch der Umgang mit KI-Modellen, das ist ja die andere Ebene, was antworten die, ist das richtig, halluziniert es, für was kann ich das brauchen, kann ich damit wirklichen Patienten vielleicht sogar besser behandeln oder ist es ein Decision Support und so weiter. Aber im Kern ist es ein sicheres KI-Management-System.
Was würdest du denn von diesen drei Themen, die du gerade genannt hast, sagen? Was ist das Thema, mit dem man am ehesten im Healthcare-Bereich die Türen öffnet? Also wo ist der größte Need da, wo sagen Kunden wie eine Charité als erstes, ja, das brauchen wir?
Datenschutz und Datensicherheit, ganz klar. Wir sind ja da in einer Branche, in der mit hochsensiblen Daten gearbeitet wird, Patientendaten und Derivate davon, Labordaten, genetische Daten, alles, was so zum Patienten gehört. Und wenn die ins Spiel kommen, dann muss ja natürlich sichergestellt sein, dass nichts verloren geht, dass es keiner klaut, dass sie nicht verändert werden können ohne Kontrolle. Das und jetzt im KI-Umfeld, die Daten werden ja dann mit einer KI oder KI-System prozessiert und auf diesem Weg hin zur KI und zurück zur KI, da versuchen wir das so sicher wie möglich zu gestalten.
Das Thema ist ja immer wieder, spricht man ja über das Thema Interoperabilität, ne, ist ein Riesenschlagwort. Jetzt Thema KI ist ja auch sehr in der Gesundheitsbranche sehr mit Vorsicht wird es genossen. Also das sind ja viele, die dann sagen, ah, schwierig. Und manche denken ja direkt so in Richtung Digital Twin. Jetzt hast du ja schon die Herausforderung im Gesundheitswesen angesprochen und hast ja auch gesagt vorhin, es ist kein kurzer Zyklus, ein langer Zyklus, ist ja auch klar. Und wenn man jetzt da so ein bisschen reinschaut in eure Lösung, jetzt hast du gesagt Datenschutz. Wie ist aber jetzt aktuell die Erfahrung? Wir hatten jetzt das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, jetzt steht wieder eine Krankenhausreform. Merkst du schon, dass noch der Need da ist und die Leute auch bereit sind, das umzusetzen und anzunehmen? Oder merkst du auch so ein bisschen eine Müdigkeit, wo es einfach heißt, okay, wir haben jetzt schon so viel in Anführungszeichen digitalisiert und für manche ist ja immer noch das Abschalten des Faxes hin zur Mail, Digitalisierung in manchen Krankenhäusern? Oder rennt ihr eher gerade wirklich offene Türen ein mit so einem System, um zu sagen, okay, wir gehen weiter in die Prozessoptimierung, wir verschlanken weiter, wir schaffen weiterhin mehr Räume, mehr Zeit, auch in welchen Bereichen auch immer für die Mitarbeiter und entlasten die? Wie sind da deine oder eure Erfahrungswerte?
Es ist Letzteres, also es ist eine große Bereitschaft da im Moment mit uns und sicher allen Wettbewerbern zu sprechen, sich anzuhören, was wir da haben. Und ich habe die Vermutung, dass Digitalisierung mit all ihren Schwierigkeiten, die dann so aufgetaucht sind und der Zähigkeit, die da drin steckte, dass da tatsächlich, sagen wir mal, Zwänge herrschen, sich darum zu kümmern, aber auch eine gewisse Müdigkeit existieren könnte, aber ich kann da nicht so in die Leute reinschauen. Bei KI ist es nicht so. Da erlebe ich das Gegenteil im Moment. Und mein Eindruck ist, dass KI wie wird ein Standardsystem werden. Wir hatten irgendwann mal Internet, kam ins Krankenhaus, E-Mail, Das Fax, das du angesprochen hast, war halt ein paar Jahrzehnte davor und jetzt ist es KI in so einer ähnlichen Gewichtung, ist so mein Eindruck. Und deswegen ist da mit seinen vielfältigen Möglichkeiten viel Gesprächsbereitschaft.
Könntest du uns so plakativ wie möglich mal so ein, ja, ein Projekt, ein Flow oder irgendetwas vorstellen, wie ihr mit Basebox quasi agiert? Also, dass man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann, wie so ein KI-Modell, das ihr sicher, datenschutzkonform etc. zur Unterstützung anbietet, wie das dann zum Beispiel wirken kann. Auch gerne,
Ja.
aber muss jetzt kein echter Case sein, aber ein Beispielcase, einfach damit man sich das besser vorstellen kann.
Ja, ich kann echte Cases hier auf jeden Fall darstellen, kurz. Es ist erstmal unglaublich vielfältig, weil wenn man sich KI wie ein Layer vorstellt auf dem Krankenhaus, dann betrifft es alles. Und manches ist noch schwer erreichbar, weil einfach viele Regularien davor stehen, gerade wenn es Richtung Medizinprodukt geht, sagen wir mal einen Arztbrief schreiben lassen anhand von Diktat oder von ja, in der Patientenakte befindlichen Informationen und dann sagen, hey KI, mach mal Arztbrief. Da arbeiten ja einige dran und das ist super. Wir sind etwas einfacher, wir sind bei korrigier den erstmal, weil dann sind wir erstmal kein Medizinprodukt, muss trotzdem dann natürlich geprüft werden. Wir teilen das auf. Es gibt Suchen und Wissensmanagement als großes Thema, Schreiben von Inhalten, Trainieren von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auf vielfältige Weise und Analysieren von Inhalten. Das sind so unsere vier Themenfelder. Und beim Suchen und Wissensmanagement arbeiten wir zum Beispiel ganz offiziell mit dem Deutschen Herzzentrum TUM. Da haben wir ein Forschungsetat bekommen von Bayern Innovativ. Da geht es um die interaktive Patientenakte. Das heißt, der Arzt soll prompten können, nimmt der Patient Statine? Wenn ja, seit wann? Oder das System sagt ja, nimmt er seit Januar 24 folgendes Mittel, die Dosierung. Möchtest du wissen, wie das sich mit den anderen Medikamenten in seiner Akte verträgt, etc.? Dann ganz banale Sachen, IT-Tickets. Ein Haus, mit dem wir arbeiten, das hat Tausende von IT-Tickets über Jahre gesammelt und viele Anfragen der Mitarbeitenden, die dann ein IT-Problem haben, können eigentlich über das Wissen, das da drin steckt, schon vorbeantwortet oder vorqualifiziert werden. Das nimmt Druck aus dem IT-Support, eine teure Stelle und auch nicht das Kerngeschäft eines Krankenhauses. Dinge durchsuchen ist auch Onco-Guidelines, Anleitungen, SOPs, alles, was da ist, alles, was in einem Confluence steht, alles, was im Intranet steht. Beim Schreiben, schöner Case, den wir jetzt gebaut haben, ist, wenn in der Psychotherapie eine Patientin, ein Patient mehr als 20 Stunden behandelt werden soll, muss ein Gutachten geschrieben werden und an die Krankenkasse geschickt werden. Und das kostet immer 2 bis 3 Stunden, dieses Gutachten zu schreiben mit KI, wunderbarer Use Case. Postet man die Anamnesedaten, wir haben dafür so eine App mit dem Kunden gebaut und nach sehr kurzer Zeit, wir reden von Minuten oder Gesamtbearbeitungszeit 15 Minuten, ist das Gutachten versandfähig. Dann vielen funktionalen Bereiche, HR, Einkauf, IT, da gibt es viele alltägliche Use Cases vom Zeugnisschreiben über in der Kommunikation, Presseinformationen, Antworten auf Fragen schreiben. Trainieren ist interessant, Arzt-Patientengespräch zum Beispiel. Viele, ja, also Trainings sind sehr teuer und die Personen werden dann geschult, kommen Trainer, die Leute fehlen auf der Arbeit. Man kann aber auch sehr gut mit einer KI sprechen und zum Beispiel simulieren, wer ist Ärztin versus Patient, umgekehrt, Frau, Frau, Mann, Mann und Gespräche trainieren. Ja, das sind so ganz konkrete Sachen, die wir da anbieten.
Ist es denn so, dass es vor allem individuelle Projekte sind, die ihr gerade umsetzt, oder ist es schon die Zukunftsversion zu sagen, Vision zu sagen, wir wollen dann irgendwann auch in Richtung Product Size Services oder Ähnlichem gehen, weil wir sehen, mehrere Cases immer wiederkehrend, oder ist es so individuell einfach, das aktuell auf dem Markt, dass man eigentlich dieses Projektgeschäft machen muss, weil so vielfältige Anfragen da sind?
Wir machen das Projektgeschäft ganz bewusst, weil es A, Cashflow bringt. Natürlich ist der Rat, den wir da immer bekommen, machen wir nicht, weil das lässt sich ja nicht skalieren. Meine Erfahrung ist, dass das, Entschuldigung, dass das ganz gut funktioniert, weil wir sehr viel lernen und immer prüfen, wird daraus auch ein Feature für unser Produkt. Bleibt da eins hängen? Und wenn die Antwort ja ist, ist es unbedingt sinnvoll für uns, das zu tun. Zu der Frage, ist das immer so individuell? Das wirkte auf uns lange so und jetzt erscheinen da immer mehr Muster. Und es wird offensichtlicher, dass es eigentlich überall der Schuh an sehr ähnlichen Stellen drückt und es sich große Use Cases da auch herausstellen. Unsere Strategie ist ja, oder unser Produkt ist ja, dass wir erstmal nur das Management-System liefern und überhaupt keine Use Cases lösen, sondern sagen, naja, hier hast du so eine Art ChatGPT-Interface, damit kannst du jetzt, so sieht das ja auch aus, damit kannst du jetzt alles das machen, was du da kennst, nur darfst du ja da nichts hinschicken an Patientendaten und Co. Hiermit geht das. Und die andere Herausforderung, die da deutlicher wird, ist, dass die weniger auf der Anwendungsfallseite ist, sondern auf der Implementierungsseite. Da sehen wir die Produktisierung bei uns. Also, dass immer wieder die Frage kommt, ja, ist ja super, aber wieso nehme ich nicht, ja, Claude, ChatGPT, Enterprise, ähnliche. Copilot, wozu brauche ich jetzt euch? Und die Antwort ist, ja, du kannst es halt on-premise installieren oder hybrid betreiben und hast die Daten unter Kontrolle. Das ist der wesentliche Unterschied. Und darin steckt eigentlich dieser wiederholende Produktvertrieb und Nutzen bei uns und für die Kunden.
Du hast vorhin das Stichwort Patientenakte erwähnt, dass ihr das in einem Case gebaut habt. Da schließt sich für mich die Frage direkt an, wie weit ist es möglich von euch oder von eurer Lösung in die jetzt im Januar gestartete elektronische Patientenakte, also in die bundeseinheitliche Patientenakte, nenne ich mal, zu transferieren? Wie weit seid ihr da? Oder ist das wirklich erstmal nur ein abgeschlossener Case innerhalb der Einrichtung, die das einsetzt?
Der Case Interact oder interaktive Patientenakte mit dem Deutschen Herzzentrum in München ist ein Forschungsprojekt, das am Laufen ist, ist nicht abgeschlossen. Das Projekt läuft über 2 Jahre, aber jetzt schon seit Ende letzten Jahres. Und ja, also deswegen, es ist noch nicht so, dass wir sagen können, da ist es, kannst du jetzt benutzen, aber es macht gute Fortschritte. Und die zu der Frage, können andere das dann nutzen? Unser Produkt hat eine App Store-Logik, wie man es vom Smartphone kennt. Das heißt, wir sind eben das Framework und man sieht auch richtig Apps. Man kann dann sagen, ich will mir jetzt hier links in der Seitenleiste diese Apps hinpinnen. Ich will mir selber eine bauen mit meinem Wissen. Das können sich die Mitarbeitenden selber anlegen. Das können sich die Administratoren anlegen. Wir können es als Dienstleistung machen. Aber unser Ziel ist, das Dritte, das als Dienstleistung, also Agenturen zum Beispiel oder IT-Firmen, das für die Häuser machen. Und wir die dazu befähigen, indem wir ihnen die entsprechenden Developer-Tools geben. Und zum Anbinden an die EPA, die elektronische Patientenakte, wir haben eine REST-API bei uns eingebaut. Das heißt, wenn du Basebox im Haus hast und die KI-Modelle da anbindest, die auch flexibel angebunden werden können, dann hast du zum Beispiel die EPA oder irgendwas anderes. Dein KIS, LIS, RIS, was da alles im Haus ist. Und kannst dann über die Schnittstelle wieder von deinen IT-Dienstleistern oder wenn du Kapazitäten hast in deinem eigenen IT-Team, so dann an Basebox anbinden. Das heißt, wir bieten die Schnittstelle, alle anderen können anbinden, wie sie das brauchen.
Und ist es dann, seht ihr da eine Offenheit für diese Anbindungen? Weil oftmals ist ja da auch ganz bewusst von etablierten Playern nicht so viel Offenheit da an Schnittstellen etc. Also so zumindest die Erfahrung, die wir immer wieder im Podcast auch hören, dass es gar nicht so einfach ist, da sich anzudocken in irgendeiner Form.
Ja, das kann ich voll bestätigen. Da herrscht, ja, ich möchte wirklich nicht bewerten, warum da so eine Zurückhaltung besteht. Vielleicht, ja. Deshalb, wir dachten am Anfang, oh, also eine der ersten Fragen ist immer, ja, könnt ihr unser KIS anbinden? Und das ist ja auch mehr als berechtigt. Und die Antwort ist, wir können es nur in enger Zusammenarbeit mit dem Anbieter des KIS. Aber wenn du, Kunde, dir dieses System ins Haus holst, Basebox, und etablierst neben deinen anderen Bestandssystemen, und ja, offensichtlich ist es da, die Daten, die da liegen, irgendwann da rein mit rein verarbeitet werden können sollen, dann müssen das als richtige IT-Projekte und auch vom Kunden gefordert, vom CEO des Krankenhauses, ähnliches, das eingefordert werden. Damit wollen wir das nicht rausschieben, sondern vermuten, dass da so, sagen wir mal, Tatsachen entstehen werden, also dass da einfach Druck kommt und irgendwann die Häuser sagen, lieber KISS-Hersteller, jetzt müssten wir die beiden Systeme mal zusammenbringen. Aber ob dann da Geld fließt, das bezahlt werden muss, wer dann am Ende das wie finanziert oder will, das wird da sicher ausgehandelt. Wir halten uns da auch nicht raus, aber uns sind da fast die Hände gebunden. Ich glaube, da werden die, also wenn KI sich erfolgreich in den Krankenhäusern etabliert, ob mit uns oder mit anderen, oder alle gemeinsam, dann wird es Schnittstellen geben.
Du hattest vorhin doch einen sehr spannenden Punkt mit den Trainings angesprochen. Also wir haben ja bei uns oft Lösungen, die direkt wirken am Patienten, oder jetzt hast du so ein paar Cases auch beschrieben, die die Prozesse optimieren. Das Thema Trainings, das Education, ist ja ein ganz wichtiges Thema, kostet, so wie du gesagt hast, ja viel Zeit und viel Geld auch am Ende. Kannst du da nochmal beschreiben, wie ihr das umsetzt mit Partnern? Gibt es da vielleicht auch einen Case, den du uns mal zeigen kannst, wie diese Schulungen oder diese Trainings funktionieren? Vor allem auch noch ein bisschen mit dem Blick, und das ist ja immer so wieder das Thema, wenn man auch in Richtung Pflege vielleicht dann schaut. Wir haben ja doch auch sehr viel sprachliche Hürden dabei, ne? Also sprich Menschen in der Pflege, die aus dem Ausland kommen, dann zwar schon gewissen Status haben in der deutschen Sprache und auch entsprechende Grundkurse, aber ich könnte mir vorstellen, eure Trainings wirken vielleicht auch dahingehend, dass ich schon im Vorfeld, bevor jemand nach Deutschland kommt, schon anfängt, sich mit dem System auseinanderzusetzen, was in der Einrichtung verwendet wird. Ist das ein Case, den ihr schon spielt?
Also wir haben sehr fortgeschrittene Gespräche mit einem Kunden, der das haben möchte. Und wir haben auch schon viel miteinander getestet. Was wir noch nicht eingebaut haben bei uns, sind mehrere Sachen sogar. Wir können keine Bilder, das heißt so Bilder generieren oder auch Bilder reinspielen und sagen, ach, was siehst du in diesem Bild? Das können wir alles nicht. Wir sind im Moment mit reinen Sprachmodellen unterwegs. Und wir können kein Audio. Und das sind aber ganz, also Reden, wie du es jetzt von ChatGPT schon kennst, mit schöner Stimme in verschiedenen Stimmen, dass das sehr wichtige Funktionsgruppen sind, ist überdeutlich. Aber wir haben es noch nicht gemacht, weil unser Hauptschwerpunkt ist, wie kriegt man denn jetzt so ein KI-System hier ins Krankenhaus überhaupt mal zum Laufen? Also wir sind noch viel weiter vorne. Und die Hürden sind wirklich riesig. Das geht los bei, oh, da brauchen wir ja bestimmte Rechner, wenn man es on-premise haben will, können wir uns die kaufen. Da wird es schon schwierig bei vielen. Wenn jemand eine Cloud-Strategie hat, ist super, aber auch da viele Datenschutzfragen. Zurück zu den Trainings. Was gut geht, ist jetzt reine Text-Trainings, also dass man tatsächlich sagt, ich habe hier einen Fall. Wie kann ich denn da mit dem Patienten oder der Patientin sprechen? Oder auch dann sagt, ich bin Arzt, Ärztin, ich habe Patient mit. Wie bringe ich zum Beispiel eine schwierige Nachricht rüber? Gib mir Tipps. Das sind ja auch schon Formen von Training. Die sind natürlich noch nicht so wie bei Her oder anderen Filmen. Ich rede mit der KI. Wird so gehen. Und ja, da stehen wir. Also wir sind in unserer Logik bei, also unser Hauptthema, das wir lösen müssen, ist, wie bringe ich KI sicher integriert ins Krankenhaus? Und an dem arbeiten wir uns ab. Die ganzen Use Cases, die bedienen wir im Moment parallel mit, weil es viel Nachfrage gibt und Support und so Kunden. Du kannst es so machen, so machen, so machen, bis hin zu mal einem Prompt formulieren. Aber das ist dann, ja, sagen wir mal, ein Detailsupport. Aber das Trainieren wird mit Audio sehr groß werden, wenn das funktioniert, wenn es on-premise funktioniert. Ja, und deswegen müssen wir erst das eine Problem lösen.
Ich kann mir vorstellen, dass gerade so die innovativeren Führungspersönlichkeiten in dem Bereich ja auch sich einiges versprechen von dem Thema KI. Ihr müsst es ja auf der anderen Seite aber natürlich auch, wenn ihr so ein Projekt umsetzt, das natürlich auch irgendwie analysieren, dokumentieren, wo jetzt der Nutzen ist. Also ich habe jetzt hier rausgehört, zum Beispiel Prozessoptimierung, Effizienzsteigerung, Education. Wie schafft ihr das dann aufzubereiten, auch mit dem Hintergrund, dass der Prozess ja oftmals mit so Sprachmodellen ja eigentlich eine Blackbox-Technologie ist, ihr natürlich aber den Output messen könnt. Inwiefern ist es einfach für euch möglich, dann genau zu sagen, okay, jetzt ist Prozent X mehr Effizienz erreicht worden im Haus oder was sind da so eure KPIs, wie dokumentiert ihr das?
Unser Fokus ist, dass die Häuser überhaupt erstmal KI nutzen können. Und wenn das dann losgeht, also jetzt haben wir hier eine KI-Infrastruktur, ein Managementsystem und können überhaupt mal mit Modellen reden, also das kannst du schon, aber nicht legal, dann ist das KPI dafür, wir haben es überhaupt geschafft, dass es hier läuft und es explodieren uns nicht die Kosten bei der Nutzung. Das heißt, wir haben ein Preismodell, das einfach ist und auch die nutzenbasierte Verwendung berücksichtigt und nicht nur Seats. Aber das ist kein KPI. Das KPI, wie erfolgreich ist denn jetzt hier die KI im Hause und was senkt die denn hier an Kosten und was bringt die an Effizienz, entscheidet der Nutzer oder unser Kunde selbst. Aber wir haben so ein paar KPIs, die wir da empfehlen. Konkret ist es die Zunahme der Nutzung durch Mitarbeitende, die bei uns gemessen werden kann. Man sieht das in Kurven als Admin. Und die Zeit, die man auf dem System verbringt. Und wir sehen zum Beispiel, dass es Power-User gibt, die kommen bis zu 10 Mal am Tag auf das System und melden sich an in einzelnen Häusern. Und dass diese Anzahl von Power-Usern und Userinnen zunimmt und dass der Gesamt-Token-Verbrauch stark steigt. Und das heißt, die Nutzung nimmt erstmal ganz grundsätzlich zu. Ob das jetzt ein positiver KPI ist, weil man könnte ja dann sagen, na ja, schön, die nutzen jetzt alle KI, was machen die denn? Davon ist auszugehen, weil es Rückmeldungen gibt. Und die sind, boah, ich kann jetzt hier bestimmte Sachen wesentlich schneller machen. Ich spare mir pro Tag eine bestimmte Zeit. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann ist es Zeitsparen. Dinge schneller erledigen und vor allem nicht mehr so lange suchen, Informationen schneller finden. Das wird immer wieder uns gesagt, dass das der wesentliche Erfolgsfaktor im Moment ist, solange wir noch nicht bei patientennahen Systemen sind.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen schon mal ganz kurz die Thematik Preismodell angerissen, auch den Begriff Token in den Raum geschmissen. Gib uns da auch vielleicht noch mal kurz oder und den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Überblick, wie das Geschäftsmodell bei euch aufgebaut ist und wie auch die Preisstaffelung oder das Preismodell sich darstellt.
Wir unterscheiden zwischen On-Premise-Hosting, dann läuft alles bei uns. Das ist aber nur geeignet, wenn man KI mit unsensiblen Daten benutzen möchte. Also ja, das Zweite ist bei uns On-Premise-Hosting und es gibt auch Hybrid. Unser Produkt unterscheidet sich zwischen dem KI-Management-System. Das regelt sozusagen alles, was mit Kosten-Nutzen-Kontrolle, Zugriff, Sicherheit, Daten etc. zu tun hat und dem KI-Modell selbst oder den KI-Modellen. Die beiden Sachen unterscheiden wir. Wir entwickeln ja auch keine KI-Modelle. Wir nutzen Open-Source-Systeme oder wenn jemand sagt, ich habe ein kommerzielles System, das ich nutzen will, dann kann er es anbinden. Und wenn es in der Cloud bei uns läuft, dann ist es zweigeteilt, nämlich Anzahl Nutzer und Verbrauch der Tokens, weil das ja letztlich die Compute-Ressourcen verbraucht, die wir ja auch bezahlen müssen. Und dann ist es dreistufig oder Entschuldigung, vierstufig. Erste Stufe ist einfach kostenlos. Ich kann mit zwei Personen, Admin und einen User, bei uns gibt es einen Admin und einen User, eine Organisation anlegen und bis 1 Million Tokens verbrauchen. Einfach so. Und 1 Million Tokens entsprechen etwa 8000 Seiten deutscher Text, wenn man das mal so als bedrucktes Druckerpapier anschaut. In der On-Premise-Version betreibt ja der Kunde selber die GPU-Rechner, also die Tokens erzeugen oder die KI-Leistung erbringen. Deswegen sind natürlich da keine Token-Limits, sondern so viel, wie dein Computer hergibt. Aber das gleiche nutzerbasierte, also Anzahl-Nutzer-Modell. Jetzt vorhin, genau, free. Zwei User, 1 Million Token. Jetzt gehe ich mal auf das On-Premise-Modell. Bis 10 User, kein Token-Limit bei On-Premise. Bis 10 User 2.900 € im Jahr. und dann bis 50 User, Entschuldigung, das ist 11.900 Euro im Jahr und dann Enterprise, das ist bis 300 User. Wie gesagt, unlimitiert Token, alle Funktionen drin, kostet 48.900 Euro im Jahr und dann weitere User 108 Euro pro Jahr. Das ist das ganze Modell.
Wenn du, oder lass mich das nochmal anders formulieren, du hast ja selbst in deiner Vergangenheit ganz oft andere Produkte von anderen Firmen an den Mann gebracht. Jetzt ist es ja so, dass du quasi auch deinen eigenen Service vermarkten musst oder darfst. Und das ist ja vielleicht auch in dem Umfeld nicht ganz so einfach. Zumindest hören wir das immer wieder von Gründer, Gründerinnen. Wie kann man erfolgreich Kunden akquirieren? In eurem Fall, wie geht ihr das Ganze an? Was ist da so euer Erfolgsrezept?
Wir sind natürlich noch in der Such- und Findephase, aber jetzt langsam kristallisieren sich ein paar Sachen raus. Also wir sind noch nicht beim Go-to-Product voll angekommen oder Product-Market-Fit. Wir sind im Go-to-Product, aber haben noch keinen Product-Market-Fit, so dass wir das Gefühl haben, boah, super, jetzt fliegt's. Aber die Kundengewinnung ist jetzt stetig zunehmend, kontinuierlich, auch sehr erfreulich und ja, wie gehen wir da vor? Wir haben sehr früh das Glück gehabt, dass wir Alpha-Tester hatten, die dann zu Beta-Testern wurden und dann zu Dauertestern. Und das war auch Absicht. Also wir hatten gehofft, dass das funktioniert, weil es Vertrauen braucht bei den Kunden und weil das ja per se schon mal, also sehr mehrere schwierige Themen, die einen eigentlich abhalten, unser Produkt zu kaufen. Es geht um Daten und Datenschutz, rote Lampe. Es geht um KI. Auch eine sehr rote Lampe, weil schwierig, unklar, Halluzinationen, alles Mögliche fliegt durch den Raum. Und deshalb nichts davon ist einfach. Und dann gibt es noch große Platzhirschen, die vorhin erwähnten KISS oder Laborsysteme, die natürlich auch alle sagen, hey, wir werden auch KI einbauen, sehr umfangreich sogar. Wir sind dann so vorgegangen, dass wir gesagt haben, du kriegst kostenlos Basebox und wir werden alles dafür tun, dass du es erfolgreich benutzen kannst. Dann hatten wir ganz schön viele Probleme, weil, nee, will ich gar nicht alles aufzählen. Und die haben wir mit sehr viel Transparenz gehandhabt. Wir haben immer den Kunden gesagt, ja, jetzt geht das nicht. Wir haben Folgendes vor, es zu lösen und haben es dann gelöst. Und das haben wir, glaube ich, 100 Mal gemacht. Und das hat bei einigen, die es jetzt benutzen, sehr viel Vertrauen erzeugt, dass wir auch, wenn es mal kommerziell reif wird, immer noch zu gebrauchen sind und dass das ja, dass man uns vertrauen kann, dass das auch wirklich dann betreut wird, das Produkt, dass wir da sind, wenn was ist. Das war unser Weg. Also das Stichwort ist Vertrauen schaffen. Und das ist ein sehr langwieriger Weg, der sehr viel Energie bei uns einfordert.
Jetzt hast du die, ja, die Bindung, die emotionale Bindung oder auch die Vertrauensthematik mit den Alpha-Usern angesprochen, die dann zur Beta-User wurden. Gibt es sonst noch, ihr seid jetzt knapp 3 Jahre, ein bisschen mehr wie 3 Jahre am Markt oder gegründet, so rum. Gab es sonst noch Erfolge, wo du sagst, okay, vielleicht auch das Projekt mit der TUM, was du angesprochen hast, Ende letzten Jahres, wo du sagst, okay, das ist für die kurze Zeit, aber auch nochmal für uns ein Meilenstein gewesen im Rückblick?
Ja, bevor ich darauf eingehe, weil du sagst 3 Jahre, das ist korrekt. Wir haben 22 im Juni gegründet. Und das erste, wir haben natürlich auch ein Pivot hingelegt. Das erste Produkt war eine Backend-API, die wir gebaut haben. Also ein System, dass du dir Medizinprodukte bauen kannst, digitale, und einfach nur noch so eine API brauchst, also eine Schnittstelle, mit der du dann dein ganzes Backend bekommst. Da haben wir bis August 4, jetzt ist es 25, 23 dran gearbeitet, August, September, Oktober. Und das funktioniert auch richtig gut und haben da ganz, ganz viel Sicherheitsmaßnahmen eingebaut und das nach Medizinproduktverordnungen entwickelt. Also auf einem hohen, sehr hohen Softwareentwicklungsniveau, was die Qualität betrifft. Und dann ging das so richtig los mit der KI-Welle und wir haben gemerkt, okay, da ist ein Riesenbedarf, dass man eben sicher KI benutzen kann. Wir haben doch schon was, nämlich diese Backend-API. Was kann man daraus machen? Das war so der Auslöser und das haben wir dann diesen Pivot, wenn man so will, gemacht, haben das Produkt als Fundamentalprodukt genommen, das wir hatten, und darauf aufgebaut. So was haben wir seitdem geschafft. Also ich finde ja ziemlich viel. Ich finde auch viel zu wenig. Das ist ja leider immer dieses Gründerding. Wir haben das Vertrauen einiger Kunden gewonnen, die intensiv uns Feedback geben, die uns anrufen und sagen, hey, René, hier geht was nicht, hilf uns, hey, jetzt geht's super, cool, dass es geklappt hat. Also es entsteht richtig Beziehung und das trägt uns. Wir haben insgesamt 1,5 Millionen Funding bisher eingesammelt von den immer gleichen Investoren, die uns da vertrauen und uns richtig nach vorne schieben im positiven Sinn. Wir hatten einige Auf und Abs im Team, ein paar sehr gute Erfahrungen gesammelt und ein paar weniger gute. Und jetzt ist es an einem Punkt, wo wir finden, dass es sehr gut ist. Und jetzt so seit Dezember, nimmt das organische Interesse massiv zu. Also es scheinen sich Sachen rumzusprechen, es melden sich proaktiv Krankenhäuser, von denen wir nie gehört hatten, also schon gehört, aber nicht als Kunden hatten, die sich Konten anlegen, die Fragen stellen, die sagen, ja, ich habe gehört, aber können wir das mal probieren? Dann haben wir leider weiter Probleme. Firewall, Links werden rausgefischt von den Sicherheitssystemen, weil es eine Phishing-Attacke sein könnte. Mit so Sachen schlagen wir uns rum. Und wir hoffen, dass wir das jetzt im Laufe der nächsten 2 Monate gelöst bekommen. Es werden immer weniger Tickets dieser Art und dann in so einer Reife sind, dass man das quasi von der Stange, out of the box, wie man es nennen will, von uns bekommen kann.
Jetzt hast du ja so ein bisschen einen kurzen Rückblick gewagt. Jetzt lass uns mal nach vorne schauen. Du hast ja schon einiges angedeutet während des Gesprächs, aber wo siehst du, wo seht ihr Basebox in den nächsten, sagen wir mal, 3 Jahren? Wo wollt ihr da hin?
Wir möchten das Standard-KI-Management-System im Krankenhaus werden. Das wäre unser inniger Wunsch. Und zwar erst in Dach, dann europaweit. Und der Grund, das so ambitioniert hier zu äußern, ist, weil da so ein Skalen- und Netzwerkeffekt entsteht. Und zwar im Sinne der Krankenhäuser oder auch dann Arztpraxen, MVZs, alle, die es nutzen wollen. Ich hatte ja vorhin die App-Logik erzählt. Und die Kunden können sich auch selber Apps bauen. Die könnten sie mit dem Rechtemanagement nicht nur für sich veröffentlichen, in ihrer eigenen Organisation, im eigenen Haus, sondern unser Plan ist, geht jetzt noch nicht aus Sicherheitsgründen, dass sie so eine App veröffentlichen können und alle Krankenhäuser, die Basebox nutzen, diese App zur Verfügung haben in dem Moment. Also wenn jetzt ein Haus sagt, wir machen hier eine Studie und ein Forschungsprogramm und machen, sagen wir mal, Antibiotika-Empfehlungen anhand von einer Patientenakte oder anhand von Laborwerten, dann könnte das ein Medizinprodukt werden und alle anderen Häuser sagen, das will ich auch nutzen, das muss ich mir nicht nochmal bauen. Und wenn wir es schaffen, dass viele, viele Häuser uns vertrauen, dann würde auch dieser App-Effekt noch viel mehr greifen. Deshalb haben wir da ein Interesse. Ja, und dann, naja, wenn es sicher sein muss, dann denken die Leute hoffentlich von alleine an uns.
Wir sind zu Beginn des Podcasts gestartet mit ein paar persönlichen Einblicken zu dir und deiner Person, haben jetzt sehr viel über die Lösung und die Möglichkeiten gesprochen. Und wir hinten raus haben wir immer noch so zwei persönliche Fragen. Also wir schließen so ein bisschen den Podcast an der Stelle mit zwei persönlichen Fragen an unsere Gäste. Und da ist immer die erste Frage: Gibt es eine Morgenroutine, wie du morgens gesund in den Tag startest?
Ja, halb gesund. Ich trinke erstmal einen Kaffee mit meiner Frau und lese in einem Buch, das auf keinen Fall was mit der Arbeit zu tun hat, für so 10 Minuten. Das ist meine Lieblingsroutine. Es ist jetzt nicht so eine Sportroutine oder sowas. Und das Zweite ist, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich habe das Glück, hier im schönen Oberbayern zu wohnen, am Ammersee, und kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren durch die Natur, und das ist ein schöner 5 Kilometer Weg und abends zurück. Das ist so mein, ich hoffe damit, mich möglichst gesund zu halten. Achte viel auf Ernährung. Ja.
Und die zweite Frage, gibt es einen Gesundheitsmythos da draußen, über den du immer stolperst und wo du sagst, hey, damit sollte mal aufgeräumt werden?
Ich finde, dass ein Glas Alkohol am Tag auf keinen Fall gesundheitsfördernd ist. Und das finde ich einen seltsamen Mythos. Ich vermeide Alkohol aus Gründen, aber dieses, hey, Abends was trinken ist gut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das ein Mythos ist, den, ja.
Wir haben jetzt viel zu dir, zu deiner Lösung, zur Basebox gehört. Die wichtigste Frage am Ende ist immer zum einen, wer darf und soll sich bei euch melden und wo findet man dich und Basebox?
Ah, okay, also basebox.ai. Dürfen alle, die wollen. Wir haben jetzt gemerkt, wir hatten so ganz viele Vorstellungen, welche Zielgruppen jetzt für uns die richtigen sind. Es kristallisiert sich raus, dass es jetzt die Rolle des KI-Managers langsam entsteht. Die sind ideal. Die Gruppe, mit der wir sehr viel zu tun haben, sind die Informationsmanagement-Verantwortlichen im Krankenhaus. IT-Manager, CIOs, je nachdem, was es für Rollen gibt. Das ist ein idealer Anknüpfungspunkt für beide Seiten, haben wir gemerkt. Oder wenn es aus der Anwendung kommt, Klinikchefs, Chefärzte, Ärztinnen, die sagen, ich brauche eine Lösung für. Und dann ist ja der zweite Schritt, jetzt brauche ich auch noch eine Infrastruktur. Also die beiden sind, da werden, führen die Gespräche ziemlich weit für beide Seiten.
Ja, dann wissen wir, wer und wo man sich wenden darf, an dich wenden darf, an euch wenden darf. Wir packen das in die Shownotes auch mit rein. René, herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle für deine Zeit. Aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal kommende Woche in der Quick-Tipp-Folge, wo du nochmal praxisnah ein paar Tipps und Empfehlungen den jungen Gründern und Gründerinnen hier mit auf den Weg gibst. Daher erstmal herzlichen Dank von meiner Seite. Wieder viel gelernt.
Vielen Dank für die Fragen.